Schön. Dann würde ich hiermit offiziell das Seminar der Wissenschaft auf der Spur, Naturwissenschaft und Wahrheit beginnen. Schön, dass Sie bei Ihnen zu Hause mit uns dennoch gemeinsam hier in Marburg sind. Wir dürfen zusammen eine ganz andere HEKO erleben und wir freuen uns über jeden, der mit zuschaltet. So sind wir zumindest über das Internet verbunden, wenn nicht noch viel mehr über SMD, langjährige Verbundenheit oder vielleicht über gemeinsame Bekannte, die wir haben. Mein Name ist Elena Bick, ich bin Regionalreferentin bei der Schüler-SMD in Bayern und ich darf dieses Seminar moderieren. Und genau. Wenn Fragen da sind, gerne über den Chat schreiben. Dann können wir vielleicht noch bei der einen oder anderen Sache behilflich sein. Ansonsten würden wir uns jetzt dem inhaltlichen Teil des ganzen Nachmittags hier einmal zuwenden. Sören Kierkegaard hat mal gesagt, es gehört Mut dazu, sich so zeigen zu wollen, wie man wirklich ist. In diesem Zitat mag es vielleicht um den Mut zu sein einer Person gehen, doch wenn ich mir manche Weltanschauungen angucke, dann passt dieser Satz doch vielleicht auch zu den Weltanschauungen ganz gut. Es gehört Mut dazu, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist. Siegfried Scherer wird uns heute in seinem Fachvortrag in seinen Blick auf die Naturwissenschaft mit hineinnehmen. Was kann sie, was will sie, wo hat sie aber vielleicht auch Grenzen? Siegfried Scherer ist Professor für mikrobielle Ökologie an der Technischen Universität in München und geschäftsführender Direktor des Zentralinstituts für Ernährungs- und Lebensmittelforschung. Das bedeutet, Siegfried Scherer, zu deinem Alltag gehören Forschung und Lehre die ganze Zeit dazu. Was gefällt dir an diesen beiden großen Teilbereichen?
Ja, erstmal guten Tag alle zusammen. Mir gefällt an der Forschung, dass sie meine Neugierde befriedigt. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich will wissen, wie die Dinge sind. Und diese Neugierde, die konnte ich sozusagen zu meinem Beruf machen. Ich kann forschen, ich kann Neues entdecken, ich kann Fragen stellen. So viel, das Herz begehrt. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Beruf. Und der ist gekoppelt mit Lehre. Eigentlich, muss ich sagen, wollte ich ja Lehrer werden. Als ich ans Studium ging, in Biologie studiert habe, Physik und Chemie, da wollte ich eigentlich Lehrer werden. Habe ich dann nicht gemacht, weil mich die Forschung so sehr fasziniert hat. Und ich bin dann zwischenzeitlich auch zum Glauben gekommen, aus dem Atheismus heraus. Und habe dann gesehen, nein, mein Weg liegt nicht in der Schule, sondern er liegt an der Universität. Und dann habe ich promoviert. Aber nach wie vor lehre ich sehr, sehr gerne. Ich interagiere gerne mit Studierenden, ich erkläre gerne Sachverhalte. Und ganz toll wird es natürlich, wenn man das erklären kann und vermitteln kann, was man erforscht.
Und wir freuen uns, dass wir an dieser Stelle davon profitieren dürfen, dass du das so gerne machst, dass du auch dieses Wissen mit uns teilen wirst heute Nachmittag. Du bist Christ, hast du gerade gesagt, du bist vom Atheismus. Bist du auf einmal Christ geworden. Für manche schließen sich Naturwissenschaft und Christsein aus, für dich offensichtlich nicht. Inwiefern findest du, dass sich diese beiden vielleicht sogar bereichern?
Ausschließen tun sie sich nicht, in keiner Weise. Darüber werde ich nachher auch kurz was in meinem Impulsreferat sagen. Aber man kann darüber hinaus in der Tat weitergehen. Und ich bin der Meinung, Naturwissenschaft und mein Glaube bereichern sich, weil ich über die Erforschung der Natur etwas erkenne über die Art, wie der Schöpfer ist. Ich erkenne sehr viel über Gott, über den genialen Schöpfer von Weltall, von Leben. Und die Erforschung der Natur bringt mich, oder auch die Betrachtung der Natur bringt mich näher zu Gott. Da habe ich schon ganz früh, als ich noch gar nicht Christ war, Glaubenserfahrungen gemacht, Gottesbegegnungen erlebt in der Natur. Ich finde, Glaube und Naturwissenschaft ergänzen sich in idealer Weise.
Ich bin gespannt auf das, was du uns gleich zu diesen beiden Bereichen Naturwissenschaft und Wahrheit sagen wirst. und wie du sie für uns ins Verhältnis setzen wirst. Und ich freue mich auf den Vortrag und bin gespannt, was du jetzt zu sagen hast.
Ja, dann wollen wir mal versuchen, die Bildschirmpräsentation freizugeben, damit Sie alle sehen können. Das müsste eigentlich jetzt klappen, wenn ich das richtig sehe. Ist die Bildschirmpräsentation für alle sichtbar? Ist das korrekt?
Ja, sie hat gestartet.
Gut. Was ich im ersten Slide habe, ist eine Übersicht. Also ich werde jetzt keinen ausdifferenzierten Vortrag halten über eine Stunde, sondern ich werde ein großes Themengebiet in verschiedenen einzelnen Punkten anreißen. Ich werde Ihnen sozusagen Denkanstöße geben und dann gibt es ja auch einen Bereich, wo es Breakout-Sessions gibt, da können Sie miteinander drüber reden und nachher können wir drüber diskutieren und Sie können mich dann fragen, was ist das, was Sie besonders interessiert? Und über diese Punkte können wir dann auch sprechen. Und Sie haben zwischenzeitlich schon gelesen, die Inhaltsübersicht zu meiner Präsentation, die brauche ich nicht wiederholen. Ich gehe jetzt an diesen 8 Punkten entlang und wir tauchen so miteinander ein in dieses Thema. Ich werde heute eine ganze Reihe von möglicherweise ungewohnten, eingrenzenden und vielleicht auch kritischen Anmerkungen zum Thema Naturwissenschaft und Wahrheit machen. Und weil ich das vorhabe und einige Zeit damit verbringe, ist es mir ganz wichtig, zunächst zu sagen, wie fantastisch Naturwissenschaft ist. Ich kenne kein Wissenschaftsgebiet, was faszinierender wäre. Und ich würde sofort wieder anfangen, Naturwissenschaften zu studieren, Biologie zu studieren. Naturwissenschaft ist eine unglaublich faszinierende Angelegenheit. Und daneben beeinflusst sie unser Leben auf die vielfältigste Weise. Ich habe hier einfach nur ein paar Stichworte auf diesem Slide draufgegeben. Also, wenn ich jetzt gleich anfange, ein paar eingrenzende Worte zu sagen, nehmen Sie das mit. Ich bin begeisterter Naturwissenschaftler und ich halte die Naturwissenschaft für eine tolle und wichtige und segensreiche Sache, wenn wir sie richtig anwenden. Das ist die Einschränkung dazu. So, also so viel zur Vorrede. Eine zweite Bemerkung, die ich machen will zu dem Thema naturwissenschaftliche Erkenntnis, ist sie wahr oder ist sie richtig? Ich denke da immer wieder drüber nach und ich komme aber nicht wirklich auf einen grünen Zweig, weil ich nicht so recht weiß, was eigentlich wahr bedeutet. Und ich habe dann mal versucht, da, was ist das denn in der Philosophie, der Wahrheitsbegriff? Und wenn man von was nicht so viel versteht, dann gehe ich immer ins Internet, in Wiki und da stehen ein paar Bemerkungen dazu, Wahrheit in der Philosophie. Ich habe mir die durchgelesen und dann habe ich gleich wieder zugemacht und aufgehört. Ist nicht mein Metier, ist mir zu kompliziert. Also Wahrheit in der Philosophie kann ich wenig zu sagen. Wahrheit in den Religionen, ja, kann ich allgemein als Nicht-Theologe auch nicht viel dazu sagen, außer für mich persönlich ist Wahrheit in meinem persönlichen christlichen Glauben eine Kombination aus historischer Richtigkeit und aus persönlicher Gottesbegegnung. Jesus sagt, die Wahrheit ist ja eine Person, ich bin die Wahrheit. Aber ich bin eben auch kein Theologe, sondern ich will fragen, was könnte Wahrheit in den Naturwissenschaften sein? Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze dazu. Ich nenne einfach mal eine mögliche Definition. Eine naturwissenschaftliche Erkenntnis ist wahr, wenn sie die Wirklichkeit korrekt beschreibt. So kann man das lesen in verschiedenen Quellen. Für mich kommen da gleich ein paar Fragen. Ich frage mich, was ist denn eigentlich Wirklichkeit? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was ist denn die Wirklichkeit, die als Naturwissenschaftler beschreiben kann? Dann kommt gleich die Frage, was ist denn eigentlich korrekt? Gibt es vielleicht verschiedene Grade von Korrektheit? Was verstehen wir im Einzelnen darunter? Und was verstehen wir unter Beschreibung? Was heißt denn Beschreibung? Wie kann das aussehen? Kann sehr unterschiedlich aussehen. Also bin ich so nicht ganz zufrieden mit dieser Definition und ich gebe Ihnen mal eine Alternative. Eine naturwissenschaftliche Erkenntnis gilt vorläufig als richtig, wenn die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftsgemeinschaft der Meinung ist, dass sie mit den geräteabhängigen Messergebnissen und/oder Beobachtungsdaten weitgehend widerspruchsfrei übereinstimmt. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, wieso denn sowas Kompliziertes? Ich habe mal ein paar Begriffe blau markiert. Und da geht es um vorläufig richtig, da geht es um überwiegende Mehrheiten, da geht es um Meinungen, da geht es um geräteabhängige, also zeitabhängige, methodenabhängige Dinge, da geht es um eine tatsächliche oder weitgehend widerspruchsfreie Beschreibung. Und Sie spüren schon, das ist sehr viel zurückhaltender als das, was ich eben gesagt habe, als Wahrheitsdefinition. Und mir gefällt es deshalb besser, weil das den Wissenschaftsprozess und die Art wissenschaftlicher Erkenntnis meines Erachtens korrekter beschreibt. Ich sollte dazu fügen, dass es verschiedene Grade von Gewissheit und Vertrauenswürdigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnis gibt. Das gilt nicht für alle naturwissenschaftlichen Aussagen gleicherweise. Da steht auf der einen Seite die Physik und da formulieren wir mathematische, physikalische Gesetzmäßigkeiten, formulieren wir mit mathematischen Werkzeugen. Und da hat man eine ganz andere Zuversicht, dass das stimmt, was gesagt wird. Und deshalb steige ich in ein Flugzeug, weil ich glaube, dass die Naturwissenschaft, die Physik, die Naturgesetze richtig beschreibt. Und da habe ich großes Zutrauen dazu. Wenn Sie in die Biologie gehen, dann sieht es ganz anders aus. In der Biologie gibt es ganz wenige Gesetzmäßigkeiten, die man mathematisch beschreiben könnte im Sinne solcher quantitativen Gesetzmäßigkeiten. Da wird es sehr, sehr viel diffuser, als wir das in der Physik haben. Ich habe ja ein Beispiel Evolution genannt. Evolution, das ist keine Gesetzmäßigkeit, das ist eine überaus komplexe Deutung gegenwärtiger und historischer Daten. Das ist was völlig anderes wie ein Gravitationsgesetz. Also da gibt es unterschiedliche Grade von Erkenntnis und ich werde Ihnen gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und im Rest meines Vortrages möchte ich eigentlich begründen, warum ich so zurückhaltend bin, wenn es um Wahrheit, da schwingt für mich immer so was Absolutes mit im Wahrheitsbegriff. Also ich bin da vorsichtig, was die Naturwissenschaft anbelangt und das werde ich Ihnen auch begründen jetzt in meinem Impuls. Zunächst müssen wir miteinander reden über die Methode, mit der wir Erkenntnis gewinnen in der Naturwissenschaft. Das ist die empirische Methode. Ich versuche das darzustellen, so in diesem kleinen Diagramm. Da gibt es Daten, da gibt es Hypothesen, die wir aufstellen, die können unterschiedliche Ursprünge haben. Dann werden wir Experimente machen oder Beobachtungen durchführen, werden neue Daten gewinnen und daraus können wir wieder neue Hypothesen oder geänderte Hypothesen machen. Und so geht es immer im Kreis. Dieser Erkenntnisprozess ist also ein Kreisprozess, der idealerweise immer zuverlässiger wird. Und der führt dann zur Formulierung von empirischen Theorien, Aussagen und die beantworten im Wesentlichen diese Frage, wie ist die gegenwärtige Struktur und Funktion der Welt. Und die verschiedenen Naturwissenschaften beschreiben unterschiedliche Ausschnitte. Also das ist grundsätzlich die Art, wie wir Erkenntnis gewinnen im naturwissenschaftlichen Bereich. Und diese Methode, überhaupt die Merkmale der empirischen Wissenschaften, da gibt es wesentlich drei Merkmale. Das erste ist, dass wir nur reproduzierbare Vorgänge untersuchen können. Das ist das Erste, was meine Studierenden lernen müssen, wenn sie ins Labor kommen, dass ich kein Interesse daran habe, individuelle Messergebnisse mir anzuhören, wenn die nicht 2-3 Mal reproduziert sind. Das ist für mich wertlos. Es ist für uns als Wissenschaftler wertlos, wenn wir etwas nicht reproduzieren können. Das schränkt natürlich die naturwissenschaftliche Untersuchbarkeit ein, weil es gibt viele Phänomene, die wir nicht reproduzieren können und die deshalb unserer Methode nicht zugänglich sind. Ich komme gleich drauf. Außerdem können wir eigentlich selbstverständlich nur gegenwärtige Vorgänge untersuchen. Wir können nicht in die Vergangenheit hineinschauen. Als Naturwissenschaftler, das machen andere Wissenschaftsgebiete. Also die Reproduzierbarkeit und damit verbunden die Untersuchung gegenwärtiger Vorgänge. Und dann gibt es aber noch ein drittes Merkmal unserer Wissenschaft. Und dieses dritte Merkmal, das ist ein pragmatisches Merkmal, das ist ein Deutungsfilter. Wir beschränken uns, wenn wir Naturwissenschaft treiben, egal welche Art, dann beschränken wir uns freiwillig und von vornherein auf die Suche nach natürlichen Ursachen. Wir betrachten, wir wollen nur natürliche Ursachen betrachten. Manchmal wird dieses Prinzip auch methodischer Atheismus genannt. Also wenn ich im Labor bin, dann gehe ich nicht davon aus, dass irgendeine übernatürliche Kraft einwirkt auf meine Experimente, das betrachte ich nicht. Ich tue so, als ob es das nicht gäbe. Man tut so, als ob Gott oder irgendeine andere übernatürliche Kraft nichts tut. Das wissen wir natürlich nicht. Aber wir müssen pragmatisch davon ausgehen und uns beschränken auf diese Art der Analyse. Das heißt nicht, dass die Naturwissenschaft sagt, es gäbe nichts Übernatürliches oder es gäbe keinen Gott. Das besagt das Prinzip nicht, sondern es besagt, wir sagen über Gott nichts. Wir tun so, als ob er im Experiment nicht wirkt und wir sagen über Gott nichts. Wir schließen ihn sozusagen methodisch a priori aus. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal der Naturwissenschaften und das machen die buddhistischen Naturwissenschaftler und das machen die muslimischen und das machen die christlichen und das machen die atheistischen. Das machen wir alle. Und weil wir das alle machen, können wir unabhängig von unserer Weltanschauung miteinander reden und diskutieren auf einem gemeinsamen Level. Das ist ein wichtiger Punkt, weil dieser Punkt sagt, dass die Naturwissenschaft Gott nicht erkennen kann und auch nicht widerlegen kann. Grundsätzlich nicht, weil Gott von vornherein aus dem Denksystem herausgenommen wurde. Man kann es auch so formulieren, die Naturwissenschaft ist religionsneutral. Die ist gleich, egal welche religiöse oder andere Weltanschauung man hat. Das ist ein wichtiger Punkt für mich, auch im Gespräch immer mit vielen Menschen, weil viele sagen, Naturwissenschaft, wie geht es zusammen mit Glaube? Ja, das hat in diesem Sinne gar nichts miteinander zu tun. Naturwissenschaft ist religionsneutral. Und aufgrund der Beschränkung der naturwissenschaftlichen empirischen Methode können wir nur einen Teil der Welt erklären und erkennen. Wenn diese Ellipse die gesamte Wirklichkeit darstellen sollte, dann ist ein Teil dieser Wirklichkeit, ein Teil der Welt, ist der Ausschnitt, der sich fassen lässt mit reproduzierbaren und gegenwärtigen Vorgängen, also mit der empirischen Methode. Das ist ein Teil der Wirklichkeit. Und wir alle wissen, dass es viele andere Teile der Wirklichkeit gibt. Auch das Vergangene ist wirklich oder wahr, ist geschehen. Die Naturwissenschaft sagt nichts über die Vergangenheit. Wenn wir darüber was wissen wollen, dann müssen wir andere wissenschaftliche Methoden verwenden. Dann verwenden wir historisch-wissenschaftliche Methoden. Das ist was anderes wie Naturwissenschaft. Oder wenn wir fragen nach singulären Ereignissen, also Dinge, die einmal auftreten und die wir nicht beliebig ins Labor packen können, um sie zu reproduzieren, das ist nicht der Bereich der Naturwissenschaft, dazu kann ich nichts sagen. Gestern war ich im Gottesdienst und dann hat eine Frau ist vorne gegangen. Wir haben immer so einen Bereich im Gottesdienst, wo Leute berichten, was sie erlebt haben. Dann geht sie nach vorne, dann sagt sie, sie hat für eine Frau gebetet und die war krank gewesen und dann ist die gesund geworden. So ist die gesund geworden. Und dann stehe ich da als Naturwissenschaftler und sage, na, was soll ich denn dazu sagen? Ich könnte natürlich sagen, also bitte, ich würde gerne, dass ihr ins Labor kommt und dass wir die Sache dreimal reproduzieren unter kontrollierten Bedingungen. Und da sieht schon jeder, das funktioniert nicht. Ob das richtig ist oder ob das falsch ist, was soll ich dazu sagen als Naturwissenschaftler? Also Gebetserhörungen sind singuläre Ereignisse. Ich bin auch überzeugt, dass es die gibt. Bewusstsein und Geist können wir nicht fassen mit empirischen Methoden. Kein Naturwissenschaftler weiß, was Bewusstsein ist und keiner weiß, was Geist ist. Aber wir alle wissen um die Wirklichkeit dieser Phänomene. Und genauso wenig können wir als Naturwissenschaftler Ästhetik und Liebe fassen. Wir wissen nicht, was schön ist und was hässlich ist. Das ist keine naturwissenschaftliche Kategorie. Und wir wissen auch nicht, was Liebe ist. Wie soll ich das versuchen? Da können wir jetzt lang drüber reden, lasse ich mal sein. Also das sind Dinge, die unserer naturwissenschaftlichen Analyse nicht zugänglich sind, genauso wenig wie wir wissen, was gut und böse ist als Naturwissenschaftler. Wir wissen alle, das sind reale Kategorien, eminent wichtige sogar. Aber ich kann Ihnen nicht definieren, naturwissenschaftlich, was ist gut oder böse. Und genauso wenig können wir in den metaphysischen Bereich rein, in den Bereich des Glaubens, in den Bereich der Gotteserfahrung. Das ist alles nicht fassbar durch Naturwissenschaft. Und damit will ich sagen, wir können nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit erfassen. Die empirische Methode ist einer unter mehreren Wegen, um Erkenntnis zu gewinnen. Faszinierender Weg, aber es ist einer unter mehreren Wegen. Und das ist die methodische Grenze, die die Erkenntnis der Naturwissenschaft massiv begrenzt. Aber die naturwissenschaftliche Erkenntnis wird auch durch die Eigenschaften der Natur begrenzt, soweit wir die heute verstehen. Und die Eigenschaften der Natur, jetzt sehe ich gerade, da will ich zwei Beispiele dabei machen. Einmal will ich was sagen, ganz kurz zum Ende des deterministischen Weltbildes. Früher hat man ja gedacht, man kann alles berechnen. Wenn man alles ganz genau wüsste, dann könnte man die ganze Welt in ihrer ganzen Geschichte berechnen. Und diese Idee des Determinismus, die ist gestorben, als man erkannt hat, wie die Natur wirklich aufgebaut ist. Wie ist es, wenn wir Quanten anschauen, wenn wir Atome anschauen, da ist die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation beschrieben worden. Also das ist die Unmöglichkeit, dass man, ich sage es mal ganz einfach, die Unmöglichkeit gleichzeitig die Geschwindigkeit eines Teilchens und den Aufenthaltsort beliebig genau zu messen. Das ist eigentlich alles, was diese Heisenberg-Unschärferelation sagt, Delta P, das ist die Geschwindigkeit, Masse die Geschwindigkeit und X ist der Ort. Also wir können nicht beliebig genau wissen, wo sich ein Teilchen befindet. Das ist eine grundsätzliche Erkenntnisgrenze. Und diese grundsätzliche Erkenntnisgrenze, die hat zur Konsequenz, dass selbst naturgesetzlich beschreibbare Vorgänge sich nicht absolut durch Ursache-Wirkungsbeziehungen fassen lassen. Das ist nur eine statistische Beschreibungsmöglichkeit. Das hat eminente philosophische Konsequenzen. Also es ist das Ende der Idee, dass man die Welt berechnen könnte. Es war ein Umsturz gewesen im vorvorigen Jahrhundert, als das entdeckt wurde. Dann gibt es eine Grenze, die in der Eigenschaft der Natur liegt. Das ist die schiere Komplexität unserer Untersuchungsgegenstände. Wenn man nicht selber forscht, dann hat man nicht so eine Vorstellung, was das bedeutet, wie komplex die Natur ist. Hochkomplexe experimentelle Settings. So, ich will ein Beispiel hier nennen. Wir sequenzieren DNA, wir sequenzieren RNA. Das machen wir durch New Generation Sequencing Technologies. Sind überaus komplexe experimentelle Ansätze. Was Sie da sehen, das ist so eine DNA-Sequenziermaschine, die erste, die wir gekauft haben. Und die Experimente, die man aufbaut, um sowas zu machen, sind unglaublich komplex und die haben eine fantastische Fehleranfälligkeit, die man versuchen muss zu kontrollieren. Und diese Fehleranfälligkeit, die ist nicht ganz leicht in den Griff zu bekommen. Und dann gewinnen wir Datenmengen, die sind fantastisch. Also unsere Datenmengen sind ja noch klein im Vergleich zu dem, was andere machen. Aber ich habe mal einen Doktorandin von mir gefragt, sagen Sie, wie viele Daten kriegen Sie denn aus einem Sequenzierungsexperiment raus? Und dann sagt sie, aus einem einzigen Sequenzierungsexperiment kriegt sie 1 Milliarde Datenpunkte, braucht sie 75 Gigabyte Speicherplatz. Experiment kostet ungefähr 5.000 Euro, fällt gerade. Und jetzt muss sie das interpretieren. Big Data heißt es auch. Was man da an Subjektivität reinbringt in die Interpretation solcher Datenmengen, das ist erheblich. Und je nachdem, wie man die interpretiert, kriegt man andere Schlussfolgerungen. Also das ist ein ganz großes Problem in der heutigen Big Data Welt, in der Biomedizin. Und das führt uns dann auch zu der sogenannten Reproduzierbarkeitskrise in der biomedizinischen Forschung. Ich sage, es muss alles reproduzierbar sein. Habe ich gerade gesagt, Merkmal der Naturwissenschaft. Und heute wissen wir, dass ganz vieles schwierig zu reproduzieren ist. Da gibt es so ein humoristisches Journal, das Journal of Irreproducible Results heißt es. Also da kann man auch ganz ernsthaft Experimente publizieren, die einfach sich nicht wiederholen lassen, aber interessant aussehen. Und diese Reproduzierbarkeitskrise, die ist in den letzten 5 Jahren richtig hochgepoppt in der naturwissenschaftlichen Forschung, vor allem in der biomedizinischen Forschung, in der ich im weitesten Sinne tätig bin. Und das ist so ein Schlagwort aus einer Publikation, aus einem Wissenschaftsjournal. Also wir wissen das schon als Naturwissenschaftler, dass das ein echtes Problem ist. dass die Transparenz der Berichterstattung in naturwissenschaftlichen Journalen und dass der Mangel an Mitteilung von Rahmenbedingungen dazu geführt hat, dass manche sagen, bis zu 50-70% der Publikationen im biomedizinischen Bereich kann man nicht reproduzieren. Das war, können Sie sich vorstellen, was das für eine Bombe war, was die hochgegangen ist. Und das stimmt, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und wir machen die Erfahrung selber, wenn meine Mitarbeiter ein Paper reproduzieren sollen, ein Experiment machen sollen. Das geht manchmal einfach nicht. Und dann gehen wir dem nach und dann schauen wir. Und es kann verschiedene Gründe haben. Es ist schwierig, das Kriterium Reproduzierbarkeit. Und das hängt, das ist ein psychologisches Problem. Und das hängt aber auch mit der unglaublichen Komplexität von Natur zusammen. Also das begrenzt unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis. Und zwar erheblich, erheblich. Fünftens, naturwissenschaftliche Erkenntnis wird durch die menschliche Natur und das menschliche Verhalten begrenzt. Was meine ich damit? Zunächst mal können wir anfangen bei unseren Wahrnehmungsorganen. Wie ist überhaupt unser zentrales Nervensystem aufgebaut? Wie funktioniert die Verarbeitung von Reizen und Daten in unserem Gehirn? Der Aufbau unseres Gehirns ist eine fundamentale Begrenzung unserer Fähigkeit, Dinge zu wissen. Und da kommen wir nicht drum herum. Das wird immer so sein. Das ist eine Grenze unserer Erkenntnisfähigkeit. Oder wenn wir jetzt noch vors Gehirn gehen, wir nehmen Reize wahr, taktile Reize, optische Reize und so weiter. Wir nehmen also wissenschaftliche Daten wahr. Ja, wie nehmen wir die wahr? Ja, über unsere Nervenleitbahnen. Das ist eine Begrenzung unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Und das gilt auch dann, wenn wir künstliche Hilfsmittel zu Hilfe nehmen, Maschinen, Messgeräte zu Hilfe nehmen. Auch dann nehmen wir in einer umgesetzten Art und Weise, nehmen wir etwas wahr. Und diese Art der Wahrnehmung ist begrenzend für unsere Erkenntnisfähigkeit. Ich weiß also als Naturwissenschaftler nicht, wie die Natur wirklich ist. Ich kann nur was darüber sagen, über die Teile der Natur, die ich wahrnehmen kann, ob inwieweit das der tatsächlichen Wirklichkeit entspricht, ist Diskussionsgegenstand. Das ist eine Begrenzung unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnisfähigkeit. Dann gibt es eine zweite Grenze und jetzt kommen wir mehr so in den Bereich, wie denn Naturwissenschaft jenseits ihrer Methode läuft. Wir sind ja keine Computer, die wir hier an den Universitäten und Forschungseinrichtungen sitzen. Wir sind ja Menschen. Wodurch wird die naturwissenschaftliche Erkenntnis also begrenzt? Zunächst mal durch den Stand des Wissens. Weil nur der Stand des Wissens sagt mir, welche Fragen ich stellen kann. Wenn ich bestimmte Dinge nicht weiß, kann ich bestimmte Fragen nicht stellen. Ich habe vor 15 Jahren in meiner biologisch-genetischen Bakterienforschung ganz andere Fragen gestellt an die Natur, weil ich andere Dinge wusste. Das heißt, der Stand meines Wissens begrenzt meine Fähigkeit zu fragen und begrenzt deshalb die naturwissenschaftliche Erkenntnis. Ein zweiter Punkt ist mein Interesse. Das hängt wieder mit den Fragen zusammen. Ja, welche Fragen stelle ich denn? Was interessiert mich denn? Und mein Interesse kanalisiert meine Erkenntnis. Und es kann sein, dass es wesentliche Fragen gibt, die eigentlich beantwortet werden müssten, damit ich was über die Natur weiß. Aber ich stelle die Fragen nicht, weil ich kein Interesse daran habe. Also das sind Begrenzungen meiner individuellen und auch dann gesamthaften Erkenntnis der Naturwissenschaften. Dann ist die Naturwissenschaft ein soziologisches System. Ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Job. Ich habe viel darüber gelernt, was das bedeutet, dass Naturwissenschaft in einem sozialen System abläuft. Wissen Sie, in einem sozialen System und auch in den Naturwissenschaften da gibt es herrschende Paradigmen, da gibt es Schulen, da gibt es auch sowas, was ich mehr so im Spaß als Päpste bezeichne, die eine Schule determinieren und beherrschen. Paradigmen, Denkrahmen, innerhalb dessen wir Wissenschaft treiben. Und wenn wir in diesem Denkrahmen bleiben, dann werden wir nichts erforschen, was außerhalb dieses Denkrahmens liegt. Und welcher Denkrahmen herrscht, das ist ein soziologisches Phänomen. Dazu gäbe es ganz, ganz viel zu sagen, aber wir können gerne darüber diskutieren. Ich gehe einfach mal so weiter und gebe Ihnen einen Überblick. Wir haben in der Naturwissenschaft, überhaupt in der Wissenschaft, aber auch in der Naturwissenschaft ein Peer-Review-System. Also wenn ich eine Publikation machen will, dann wird es von 3 Kollegen, die ich nicht kenne, beurteilt, ob das gut ist oder nicht. Und wenn die mich nicht mögen, dann habe ich sowieso schlechte Karten. Dann werde ich abgelehnt. Da kann ich gar nicht publizieren. Das mag ganz gut sein, was ich schreiben will. Aber die mögen mich nicht. Die haben mich vielleicht mal irgendwo erlebt oder sie haben gehört, dass das so ein Spinner ist, der hat so komische Ideen über Christentum und vielleicht Evolution und das ist ein Idiot und dann bin ich schon weg vom Fenster. Ich weiß ja nicht, wer das ist, also ich kann da gar nichts machen. Also der Peer Review ist notwendig auf der einen Seite. Da müssen wir auch einen Vortrag drüber halten. Auf der anderen Seite ist er sehr anfällig für Subjektivität. Das wird auch ganz kritisch bei Forschungsförderung, denn auch, ob ich Forschungsgelder bekomme, das hängt davon ab, dass andere Wissenschaftler, die ich nicht kenne, beurteilen, ob das, was ich tun will, sinnvoll ist oder nicht. Kürzlich habe ich Erfahrung gemacht, das ist ähnlich, das ist also auch ein Peer-Review-System. Da wollte ich ein Paper publizieren mit meinen Mitarbeitern und dann hat der Editor zurückgeschrieben und hat gesagt, also er findet das Thema uninteressant, abgelehnt. Ja, super, habe ich gedacht, gut. Also probiere eine andere Zeitschrift. Also da wird Forschung kanalisiert. Und Erkenntnis möglicherweise verhindert, weil sie als nicht interessant oder aus irgendwelchen anderen Gründen eben abgelehnt wird. Das wird noch krasser, wenn Naturwissenschaft, Politik, politisch motivierte Forschungsförderung und Political Correctness zusammenkommen. Was ja auch, wir leben ja in einer Gesellschaft, die braucht ja Geld. Meine Forschung kostet jedes Jahr 1 Million Euro. Die muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Also muss ich das Geld einwerben, sonst kann ich nicht forschen. Wovon hängt es ab, ob ich Geld bekomme? Da geht es in bestimmten Bereichen, nicht in allen, aber in bestimmten Bereichen geht es in die Politik hinein. Ich habe hier mal ganz blank 3 Forschungsgebiete genannt. 3 Themengebiete. Corona-Forschung, Gender-Forschung, Klimaforschung. Wo es wesentlich davon abhängt, dass es in einem politischen Kontext geschieht. Und zunehmend in einem Kontext Political Correctness bedeutet. Da kann man nicht alles erforschen, was man will. Das geht gar nicht, da kriege ich gar kein Geld dafür. Also können wir auch viel drüber reden. Also das begrenzt Forschung, es gehört zum sozialen System, zum soziologischen System. Und dann gibt's psychologische Faktoren, die die Forschung, die Erkenntnis begrenzen. Wir sind ja nicht auf einer Insel, wenn ich an meine jungen Leute denke, die mal unabhängig werden müssen. Das sind wirtschaftliche Existenzkämpfe, die haben. Die müssen ihre Familien ernähren, die müssen erfolgreich sein, die müssen ihre Forschung so ausrichten, dass sie erfolgreich sind. Das ist das Prime Target. Das bedeutet was für Begrenzung der Erkenntnis. Da kann man viel drüber reden. Oder das, was wir als Peer Pressure bezeichnen. Wir leben ja alle in einer Gemeinschaft und wir haben ein Bedürfnis nach Ehre und Anerkennung. Ich würde mal sagen, ein wesentlicher Triebfeder der Forschung ist das Bedürfnis nach Ehre und Anerkennung einzelner Wissenschaftler. Warum sollen wir Wissenschaftler anders sein als der Rest der Menschheit? Wir sind doch genau gleich. Das sind doch die Dinge. Wir wollen doch gemocht werden, wir wollen geliebt werden. Das geht Professoren genauso wie irgendjemand anders auch. Was glauben Sie, wie sehr das beeinflusst, was ich für einen Erkenntnisprozess habe? Und der Peer Pressure, der kann natürlich dann auch was damit zu tun haben, dass die anderen auf mich schauen. Dann mache ich bestimmte Dinge oder bestimmte Dinge eben nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern weil ich Mensch bin. Ich will nicht viel sagen über die Egoismen im Wissenschaftssystem. Ja, ich kann nur sagen, warum soll ein Professor anders sein als der Rest der Menschheit? Ist genauso egoistisch wie der Durchschnittsdeutsche oder der Durchschnittsandere. Und was alles davon beeinflusst wird, da kann man auch viele Lieder, wenn man Insider ist, wie ich, kann man viele Lieder drüber singen. Dann gibt es weltanschauliche Festlegungen. Dass meine Weltanschauung selbstverständlich beurteilt, dass meine naturwissenschaftliche Erkenntnis. Und ein Beispiel, mit dem ich ganz stark befasst bin, ist der Evolutionismus. Nicht die Evolutionsbiologie. Die Evolutionsbiologie ist eine wissenschaftliche Theorie. Die kann man wissenschaftlich untersuchen, sondern es geht um den Evolutionismus. Da wird Wissenschaft missbraucht im Sinne eines naturalistischen Systems. Also generell gilt, Aussagen und Meinungen von Naturwissenschaftlern dürfen und müssen aus all diesen Gründen grundsätzlich hinterfragt werden. Und wenn Sie in eine Situation kommen, wo das Hinterfragen, das kritische Hinterfragen einer naturwissenschaftlichen Aussage nicht mehr möglich ist, dann gehen bei mir alle roten Lichter an, weil dann weiß ich, da stimmt was nicht. Naturwissenschaft kann irren, darüber muss ich eigentlich nicht viel sagen. Karl Popper hat es mal so formuliert, Methode von Versuch und Irrtum. Es ist die Methode, die naturwissenschaftliche Methode, kühne Hypothesen aufzustellen und sie der schärfsten Kritik auszusetzen, um herauszufinden, wo wir uns geirrt haben. Wenn Sie wüssten, wie oft ich mich als Naturwissenschaftler, als Forscher geirrt habe und immer noch irre. Das ist genau die richtige Art, wie Karl Popper das hier beschrieben hat. Naturwissenschaft ist eine Möglichkeit, den Irrtum zu begrenzen, um zu Aussagen zu kommen, von denen wir glauben, dass sie richtig sind. Also Irrtum gehört einfach dazu. Naturwissenschaft ohne Irrtum existiert nicht. Dann gibt es leider auch Wissenschaftsfälschung. Auch darüber will ich nicht so viel sagen. Das ist ja viel in der Presse gewesen in den letzten Jahren. Ja, es gibt Wissenschaftsfälschung und die kommt in verschiedenen Schattierungen vor. Wissenschaftsfälschung kommt in ganz unterschiedlichen Graden vor. Das kann ganz extrem sein, indem Wissenschaftler Daten erfindet, also schlicht erfinden. Das kann aber auch so sein, dass man Daten schönt. Wir nennen das das Schönen von Daten. Da tut man ein bisschen rumdrehen und das eine und andere verändern. Und da hat man schon das Experiment gemacht, aber man schönt die Daten. Man kann Daten auch weglassen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Wenn sie nicht passen ins Modell, was man gerade hat, kann man auch Daten weglassen. Und man kann Daten auch selektiv diskutieren. Und es muss nicht immer gleich die Erfindung von Daten sein, wo es kritisch wird, sondern das Schönen der Daten, das Weglassen der Daten, die selektive Diskussion, das sind die Dinge, die sind viel häufiger als die schlichte, brutale Fälschung. In einer meiner Vorlesungen der Bakteriengenetik, molekulare Bakteriengenetik, da habe ich eine Stunde drin, da bringe ich meinen Studenten bei, wie man wissenschaftliche Daten fälscht. Ganz konkret. An den Experimenten, die wir in der Bakteriengenetik machen, ich sage denen, so und so und so könnt ihr Daten fälschen. Das kriegen die sowieso selber raus, wenn sie später mal eine Doktorarbeit machen, das ist ja klar. Also ich thematisiere das, weil ich sie sensibilisieren will und weil ich dann letztlich auf der Ebene in ein ethisches Gespräch komme, das ist eine ethische Frage. Wissen Sie, letztendlich geht es ganz schlicht und ganz einfach und blank darum, dass Gott gesagt hat, du sollst nicht lügen. Auch deshalb hat Wissenschaft so viel mit der christlichen Religion oder mit Religion zu tun, ich sage mal der christlichen Religion. Wir suchen nach Wahrheit und wir wollen nicht lügen. Wir wollen wissen, wie es wirklich ist. Also Wahrheit in Wissenschaft und Religion, es hängt miteinander zusammen. Und dann gibt es eine Reihe von Selbstkorrekturmechanismen der Naturwissenschaft. Also dass wir überhaupt Irrtümer erkennen. Und wir erkennen viele Irrtümer. Wir haben ja einen Erkenntnisfortschritt. Also wie korrigieren wir Irrtümer? Zunächst mal gibt es ein Wahrheitsgen. Ich nenne das mal so ein bisschen lustig. Es gibt ein Wahrheitsgen von Naturwissenschaftlern. Ich habe immer wieder Studierende und auch Kollegen, Doktoranden, Wissenschaftler, von denen merke ich, die sind sowas von genau. die wollen so genau wissen und wollen 100% sicher sein, dass man keinen Fehler macht. Das bringen die mit. Das ist, ich sage immer, das ist ein Wahrheitsgehen. Und das ist was Tolles. Also das führt dazu, dass Irrtümer reduziert werden. Das ist ganz wichtig. Dann ist es ganz wichtig, dass wir eine orts- und personenunabhängige Forschung am gleichen Gegenstand haben. Es gibt an, auf der Welt an vielen Stellen gibt es Labors, die machen das gleiche wie ich. Wir kommunizieren miteinander, also in internationalen Austausch. Und die kriegen vielleicht was anderes raus und dann sind wir auf Kongressen, dann reden wir miteinander und dann fragen wir auch miteinander. Was ist denn jetzt wahr? Ist richtig? Ist das, was du sagst, richtig? Ist mein Experiment, ist meine Deutung richtig? Wie können wir weiterkommen? Es ist ein ganz kooperativer, im positiven Sinne kooperativer Austausch, Selbstkorrekturmechanismus der Wissenschaft. Ich habe schon über den Peer Pressure und den Peer Review gesprochen. Es gibt den Peer Pressure, dass die Leute mich beobachten. Es gibt den guten Ruf. Das ist was unglaublich Wichtiges in der Naturwissenschaft, ist der gute Ruf. Also wenn ich was publiziert habe, was Schrott war, was einfach falsch war, das ist mir auch schon passiert. Also es ist peinlich, das ist oberpeinlich. Was denken da denn die anderen von mir? Also das ist so dieser Druck, der aus dem System kommt und wir alle wollen einen guten Ruf haben. Das hilft sehr, dass wir Irrtümer korrigieren oder vielleicht auch gar nicht begehen. Und dann gibt es noch das Neidgehen mancher Naturwissenschaftler. Ja, was ist das Neidgehen? Das Neidgehen, ich habe mir überlegt, soll ich hier die Möwen bringen, die also dem anderen die Butter oder das Brötchen da nicht gönnen und miteinander streiten, einfach weil sie neidisch sind. Oder soll ich ein Bild vom Kindergarten bringen? Wissen Sie, manchmal geht es in der Wissenschaft auch so ein bisschen so wie im Kindergarten. Also da gönnt der eine dem anderen die Butter nicht auf dem Brot. Und wenn man die Möglichkeit hat, wenn man sieht, der andere hat einen Fehler gemacht und wenn man die Möglichkeit hat, den in die Pfanne zu hauen, das ist doch für den einen oder den anderen ein innerer Vorbeimarsch. Also da kontrollieren wir uns gegenseitig, einfach weil Neid, es ist so eine menschliche Eigenschaft. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist eine menschliche Eigenschaft, die hilft sehr bei der Selbstkorrektur der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. So, das war so ein Schnelldurchlauf und jetzt kurz noch zusammenfassende Thesen. Naturwissenschaftliche Erkenntnis umfasst aus methodischen Gründen nur einen Teil der Wirklichkeit. Zweitens, die empirische Methode, die naturwissenschaftliche Methode, berücksichtigt Gottes Wirken a priori nicht. Deshalb ist Naturwissenschaft religionsneutral, grundsätzlich ungeeignet, um ein atheistisches oder ein theistisches Weltbild zu begründen oder zu widerlegen. Naturwissenschaft ist nicht geeignet dafür. Und drittens, naturwissenschaftliche Erkenntnisse kann aus prinzipiellen Gründen nicht beliebig genau sein. Wir können nicht alles wissen. Ich sage das nochmal, wir können nicht alles wissen. Und naturwissenschaftliche Erkenntnis wird durch das Menschsein der Naturwissenschaftler begrenzt. Und das ist eine größere Kiste, als man normalerweise denkt. Das merken Sie eben, wenn Sie im System arbeiten. Naturwissenschaftliche Erkenntnis ist immer vorläufig. Sie kann irren und sie muss grundsätzlich zur Disposition stehen. Wir haben also Ursache, als Naturwissenschaftler ein bisschen demütiger zu sein als das, was manchmal rüberkommt in der Öffentlichkeit oder auch im Selbstverständnis von manchen meiner Kollegen. Schließlich, die naturwissenschaftliche Methode ist trotzdem eine der leistungsfähigsten wissenschaftlichen Erkenntnisformen, weil sie über mehrere Mechanismen der Irrtumskorrektur verfügt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt geht's weiter. Ja, jetzt gebe ich zurück an die Elena.
Siegfried Scherer, vielen Dank für den Beitrag, den du hier gebracht hast. Ich habe einen Satz gefunden von Immanuel Kant, der meiner Meinung nach den Vortrag und jetzt auch das Anreißen der Diskussion in manche ethische Teilbereiche vielleicht nochmal in einer spannenden Art und Weise zusammenfasst. Nämlich hat Immanuel Kant gesagt, es kann sein, dass nicht alles wahr ist, was ein Mensch dafür hält. Denn er kann irren. Aber in allem, was er sagt, muss er wahrhaftig sein. Das finde ich eine gute Zusammenfassung und bin dankbar, dass wir uns in unserer Suche nach Wahrhaftigkeit an einen Gott wenden können, der wahrhaftig ist, der vertrauenswürdig und treu ist und der uns in dieser Auseinandersetzung mit den ethischen und den naturwissenschaftlichen Fragen durchaus ein großer Leuchtturm ist und dem wir nachfolgen dürfen in aller Wahrhaftigkeit, die in uns zu finden ist. Damit möchte ich mich bedanken bei dir, Siegfried, und auch bei den Teilnehmenden und lade herzlich ein, um 16 Uhr beim HECO-Café wieder einzuschalten. www.heco.smd.org ist der Link oder direkt über YouTube und dann auf den Kanal der SMD. Damit verabschieden wir uns und freuen uns, Sie und euch an anderer Stelle wiederzusehen.